Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge beim Aktien.podcast. Und heute geht es um ein spannendes Thema, haben wir noch nie gemacht. Es geht um Unilever, aber es geht um das Spin-off-Thema, denn es gibt bald einen neuen Spin-off aus Unilever raus, und zwar The Magnum Ice Cream Company. Und wir wollen euch heute mal mitteilen, wie wir damit umgehen, was unsere Meinung dazu ist, wie ihr eventuell damit umgehen könntet. Nur eine Anregung. Ihr müsst euch natürlich eure eigene Meinung bilden. Aber ich glaube, es ist einfach mal ein spannendes Thema. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, dieses Thema mal anzusprechen und euch hier möglichst viel Mehrwert zu bieten. Welche Brands sind in diesem Spin-off enthalten? Warum? Also das werden wir heute alles mal ansprechen. Warum gibt es den Spin-off? Und ja, was könnten vielleicht positive sowie negative Punkte eben in diesem Fall sein? Erstmal nochmal müssen wir uns entschuldigen. Letzte Woche gab es einen Ausfall, weil ich war's, so busy bin und sehr viel zu tun hatte, dass ich es nicht geschafft habe, die Podcast-Folge ready zu machen mit dem Alex zusammen und aufzunehmen. Und deshalb entschuldigen wir uns hier. Und wir legen aber jetzt natürlich wieder ordentlich los. Und damit gehe ich mal über, gebe ich weiter an den Alex. Wie sind deine bisherigen Erfahrungen mit Spin-offs und kannst du uns vielleicht einleitend ein bisschen was zu dem Thema hier bei Unilever sagen?
Ja, auch herzlich willkommen von mir. Und wie jeder weiß, ich bin ja der, der sowieso immer Zeit hat. Also lag es natürlich an Mike. Aber gut, wir haben gesagt, wir machen es regelmäßig und wollen uns da auch nicht festlegen. Wenn es mal nicht geht, dann geht's halt nicht. Und wir versuchen trotzdem, ja, regelmäßig auf Sendung zu gehen. Ich habe mal geguckt, in Vorbereitung auf diese Sendung, was ich in der Vergangenheit so mit Spin-offs zu tun hatte. Und mir sind zwei, drei eingefallen, aber am Ende sind es dann doch sechs geworden. Oder jetzt haben wir gerade noch in der Vorbesprechung noch einen siebten gefunden. Manche vergisst man ganz schnell und es liegt eben daran, dass es wirklich irgendwelche Gurken waren, die dort ausgegliedert wurden. Irgendein Müll, wo du sagst, das brauchen die nicht, das ist dann nicht das Tafelgeschirr, das Tafelsilber, was sie abstoßen, sondern wirklich irgendwas, wo einfach nur behindert, ja. Und bei anderen habe ich festgestellt, dass man erst im Nachhinein so die Qualität sieht oder sie sich erst entwickeln. Also ich würde sagen, so 50-50 Chance bei den letzten Spin-offs der, ich habe mal geguckt, der letzten 3 Jahre. Hat sich's gelohnt, dabei zu bleiben? Und noch viel mehr hätte sich's gelohnt, wenn man beim Spin-off die Abverkaufsphase genutzt hätte, dann eingestiegen wäre, dann wäre es bei sehr vielen von den Werten hätte es sich sogar deutlich besser oder mehr gelohnt. Also ich zähle mal kurz auf. GlaxoSmithKline hat zum Beispiel Haleon ausgegliedert, 3M, das Unternehmen Solventum. Johnson & Johnson hat Kenvue ausgegliedert und AT&T haben wahrscheinlich auch schon viele vergessen, dieses Warner Discovery Brothers Studio Gedöns da, was irgendwie auch keiner will. Ich glaube, das geht jetzt schon wieder in dritte Hände. Dann hat IBM Kyndryl oder wie man es ausspricht, ausgegliedert. Die haben sich im Nachhinein sehr, sehr gut entwickelt. Also ich weiß nicht, verdreifacht oder sowas. Hat aber auch einige Zeit gedauert. Und dann noch Vodafone mit seinen Antennen bei mir im Depot. Das war Vantage Towers. Die so semi, da habe ich jetzt nicht nach dem Total Return geguckt, also mit Dividende haben die sich auch gut entwickelt, aber nicht so wie der Spin-off von IBM. Und den letzten, den wir noch gefunden haben, war so ein kleiner Office-Ride von, wie hießen sie, Realty Income. Das war irgendwie ein ganz kleiner Krümel, den habe ich auch direkt verkauft. Und ich habe eigentlich alle, die ich jetzt aufgezählt hatte, bis auf Kenvue, habe ich mittlerweile wieder aufgenommen, alle verkauft. Und ja, im Nachgang würde ich sagen, hätte man den einen oder anderen durchaus behalten können. Ich schätze mal so, die Chance mit Nachkauf, wenn man wirklich darauf achtet, dass man da vielleicht auf 70, 75% Erfolgsquote kommt. Aber man muss sich mit den Unternehmen halt beschäftigen, gerade in der Anfangsphase, wenn sie an den Markt gehen, werden sie leider oft von vielen verkauft, weil, keine Ahnung, wenn du jetzt 300 € eingebucht bekommst, weil es nur so ein kleiner Spin-off ist, dann dachtest du dir wahrscheinlich, was soll ich mit 300 €? Und wenn es dann noch irgendeine Sparte ist, wo du sagst, naja gut, so besonders ist es jetzt irgendwie auch nichts, wenig Zukunftschancen, dann haut man das halt raus und dadurch wird der Markt natürlich gerade am Anfang überflutet. Und auf der anderen Seite versuchen Unternehmen, diese Spin-offs mit einer so hoch wie möglich guten Bewertung an den Markt zu bringen, damit sie halt viel Geld auslösen können. Und deswegen gibt es gerade in den ersten Wochen, ich habe mal geschaut bei den einzelnen Unternehmen, es kann bis zu 4 Monate dauern, bis der Tiefpunkt des Aktienkurses erreicht ist. Wahrscheinlich braucht so ein Unternehmen auch ein bisschen Zeit, bis sie dort sich selber irgendwie eigenständig aufgestellt haben. Und deswegen möchte ich eigentlich auch heute bei dem Spin-off so die erste Zeit nutzen, mir mal anzuschauen, wie so die Volatilität am Markt ist, wer alles die Aktie verkauft. Oder wir haben ja ein Unternehmen von Unilever, die Eiscreme-Sparte, die ausgegliedert wird. Die hat ja wirklich sehr, sehr starke Brands. Da kommen wir gleich noch zu. Und es kann natürlich sein, dass viele sagen, hey, das gebe ich nicht so einfach her. Mein Magnum-Eis bleibt auch in meinem Depot. Also ich sehe mittlerweile Spin-offs eher als Chance, wenn das Geschäftsmodell in einer gewissen Weise eine Qualität bringt, so muss man sagen, und bin dann auch durchaus bereit, langfristig dabei zu bleiben. Aber eben die Chance zu nutzen, vielleicht den Abverkauf zu nutzen. Jetzt kurz zu dir, Mike, bevor wir starten. Du hattest, glaube ich, mir im Vorfeld schon gesagt, du hast selber keine Spin-offs mitgemacht.
Genau.
Wie passiert sowas? Wie kann das sein? Wie kommt man da?
Wie kommt man da drum rum?
Ja.
Also doch, ich habe schon einen Spin-off habe ich mitgemacht, und zwar eben Orion Office REIT von Realty Income. Allerdings habe ich mich da direkt von verabschiedet, weil das so ein kleines Ding war und ich einfach auch keine Lust hatte, mich da wirklich mit zu beschäftigen. Das ist nichts, wo ich jetzt gesagt habe, das interessiert mich total in diesem Fall. Aber wenn ich jetzt mal hier in diese Situation reingehe, haben wir mitunter, also ich habe Unilever im Depot und finde es auch ein spannendes Unternehmen. Besonders habe ich mir Unilever ins Depot gelegt damals, weil ich gesagt habe, ich bin jetzt niemand, der sehr gerne Aktien kauft aus China im asiatischen Bereich, weil ich mich da nicht so gut auskenne. Ich würde gerne in Singapur und wo auch immer Aktien aus diesen Gegenden haben, aber ich weiß, dass Unilever in diese Regionen sehr gut verkauft und auch gut abgedeckt ist, was den Umsatz angeht. Deswegen habe ich mich ursprünglich auch mitunter, nicht komplett, aber für Unilever entschieden. Und jetzt haben wir natürlich hier Brands, die mit jetzt hier dazugehören, wie Magnum, Cornetto, Ben & Jerry's und so weiter. Ben & Jerry's fand ich auch immer einen starken Brand, natürlich sehr, sehr teuer. Allerdings haben wir hier ein Unternehmen, was sehr stark abhängig von Milch und von Kakaopreisen ist, dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Allerdings ist mein aktueller Stand auch ähnlich wie bei dir. Ich würde das jetzt auch erstmal beobachten und dann schauen, wie es dann weitergeht. Grundsätzlich muss ich noch dazu sagen, andere Erfahrungen von mir, Spin-offs, AT&T war ich ebenfalls mit dabei, habe dann auch Warner Brothers und so weiter bekommen, habe aber dann alles abgestoßen und alles verkauft. Also das heißt, da kann ich jetzt nicht sonderlich von großer Erfahrung jetzt hier irgendwie zehren und viel zu sagen. Allerdings ist meine Erfahrung schon, das sehe ich oft, dass nach dem Spin-off ganz oft die Aktien auch abverkauft werden, einfach, wie du es schon erwähnt hast, weil die Leute einfach sagen, will ich mich nicht mit beschäftigen. Und das ist mein aktueller Stand. Ich überlege schon, einfach mal abzuwarten und dann zu schauen, mir dieses Unternehmen im Portfolio liegen zu lassen, ob ich es dann doch abstoße oder nicht. Da habe ich mich jetzt noch nicht vollends entschieden. Das ist für mich auch so eine Beobachtungssache, weil ich sagen muss, die Brands finde ich jetzt schon nicht schlecht, wenn ich mir die anschaue. Allerdings gibt es da ja auch hier und da so ein bisschen Risiken, aber vielleicht können wir uns und natürlich auch Chancen, wie du schon angesprochen hast, erstmal von dir mal erste Zahlen anhören zum Unternehmen. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was mitgeben und dann gehen wir mal tiefer rein in Chancen, Risiken. Also was ist positiv eventuell daran, was ist eher negativ vielleicht?
Also ich habe das aufgeteilt in einmal Zahlen zum Spin-off, die also uns Aktionäre interessieren, und zum anderen Zahlen zum Unternehmen, dem eigenständigen Unternehmen. Und da kommen wir gleich zum Namen. Das Unternehmen heißt The Magnum Ice Cream Company. Klingt erstmal kompliziert, aber wenn man es dann mal sieht oder mal auf der Webseite, auf der Investor Relations Webseite guckt, sieht es schon geil aus. Klingt fast wie ein Filmtitel, auch grafisch sehr gut aufgemacht. Ich glaube, die Leute von Unilever verstehen was von Brand Making. Und warum es jetzt Magnum geworden ist und nicht Cornetto, ich glaube, das klingt dann einfach besser. Magnum ist, glaube ich, die Premium-Marke Nummer 1. Und man muss sagen, der Umsatzanteil von Unilever macht ungefähr 13% aus. Den Umsatz wird Unilever praktisch verlieren. Und die Aktien sollten jetzt eigentlich am 10. November an die Börse kommen. Allerdings durch den US-Shutdown kam gestern die Meldung, wird sich das wohl etwas verzögern. Also Donald Trump hat wahrscheinlich noch nicht alle Formulare abgestempelt. Das heißt, die Aktien können in New York noch nicht gelistet werden, aber in Amsterdam und London gibt es dann praktisch weltweites Listing, Das ist also für alle hier in Deutschland auch interessant. Europäisches Listing ist, denke ich mal, von Vorteil. Wir bekommen für 5 Unilever-Aktien, die wir im Depot haben, eine neue, ich sag mal, Conetto-Aktie. Das wären dann also, wenn du 100 Stück hast, bekommst du 20 neue Aktien. Und Barclays hat geschätzt, dass der Aktienkurs, man weiß ja bis heute noch nicht, zu welchem Preis der an die Börse kommt, wird wohl so zwischen 20 und 22 Euro liegen, wird geschätzt. Aber wir wissen es ja, entsteht ein Hype, dann kann der ganz schnell auf 28 hochgehen oder er fällt auf 15. Also die erste Notiz, das heißt, der Kurs der ersten Minute ist vielleicht nicht ganz so relevant für die meisten von uns. Angepeilt wird wohl eine Marktkapitalisierung zwischen 10 und 13 Milliarden. Einige schätzen sogar, dass es so bis 14 gehen kann. Ich glaube, das ist dann so diese Hype-Spanne. Und Unilever wird bis zum Schluss, also bis jetzt zum, ich glaube, 5 Jahre haben sie sich Zeit gegeben, ca. 20%, 19,9 genau, an dem Unternehmen weiter behalten. Und innerhalb der nächsten 5 Jahre werden sie diese komplett ablösen wollen. Also sie wollen nicht auf ewig in irgendeinem kleinen Betrag dort beteiligt bleiben, sondern sie wollen es komplett abstoßen, aber haben sich eben dafür 5 Jahre Zeit gegeben. Ich weiß nicht, ob sie, wenn die Aktie jetzt in den nächsten Tagen auf, keine Ahnung, 30 Euro gehandelt wird, ich würde sie sofort abstoßen, die 20%. Ich glaube, so viel Geld wird es so schnell erstmal nicht geben. Aber ich bin mal gespannt, die werden wahrscheinlich das in Tranchen über die nächsten Jahre verkaufen. So, und dann noch ein paar Zahlen zu dem Unternehmen selber, weil die sind ja schon seit einigen Monaten eigenständig und können dadurch auch schon Quartalszahlen liefern. Umsatz im letzten Jahr zum Beispiel war knapp 8 Millionen und ein EBITDA von 1,3 Millionen. Und es gab sogar Wachstum, wobei Unilever grundsätzlich ja erstmal wächst. Und bei dem Wachstum, bei der Eissparte bin ich allerdings ein bisschen vorsichtig, weil man natürlich versucht, einen Börsengang in gewisser Weise auch zu pimpen. Der soll natürlich erfolgreich sein und dann macht es natürlich wenig Sinn, wenn man sagt, wir haben kein Wachstum oder irgendwas ist schlecht. Das heißt, alles wird auf schön gepimpt. Das heißt, die nächsten Quartalszahlen müssen dann auch mal zeigen, wie das Unternehmen eigenständig dann tatsächlich läuft. Dann würde es mich natürlich nicht wundern, wenn dann doch noch irgendwo irgendwelche Probleme sichtbar werden. Der Unterschied zu Unilever ist, dass die Eissparte selber nur 15 bis 16 oder 17% Marge EBITDA-Marge abwirft. Das sind ungefähr 5, je nachdem, welchen Wert man nimmt, 5 bis 6% weniger als Unilever selber macht. Unilever selbst ohne Eissparte könnte dadurch praktisch diese Marge um 1 bis 1,5 Punkte verbessern. Ist jetzt auch nicht so besonders, aber jeder Prozentpunkt bei Milliardenunternehmen bringt dann doch schon ordentlich Cash. Das Problem bei der Eissparte ist eben die technischen Voraussetzungen, Kühlkette und so weiter. Es ist ein sehr kostenanspruchsvolles Geschäft, weswegen sich das leider von den anderen Sparten bei Unilever abhebt. Und Unilever möchte sich einfach auf seine Brands, die sie in anderen Bereichen haben, Beauty und so weiter, konzentrieren. Ansonsten wird die Magnum Company das weltweit größte Eiscreme-Unternehmen sein, mit Abstand sogar. Also man liest verschiedene Zahlen, so zwischen 21 und 23%. Der zweite größte ist Froneri, heißen die. Die sind von Nestle gegründet worden, auch durch einen Zusammenschluss. Die schaffen gerade mal 12%. Das heißt, 23%, ein Viertel des Marktes, wird von der Magnum Company abgedeckt. Und die 4 der 5 größten Eiscreme-Marken, ich gehe mal davon aus, Magnum und Conetto gehören dazu, vielleicht noch was anderes, gehören zu dieser Company. Also von den weltweit 5 größten Brands im Eiscreme-Geschäft gehört 4 zur Magnum Company. So, ansonsten, was haben wir noch? Regional gut aufgestellt. Ich habe mal geguckt, Europa und also über alle Kontinente ziemlich gleich. Die haben so eine ganz komische Aufteilung. Die sagen zum Beispiel, Europa und Asien-Pazifik machen sie zusammen als eine Rubrik. Warum das Sinn macht, weiß ich nicht. Aber sie sind praktisch in allen Kontinenten und Ländern so zwischen 20 und 36% überall gut vertreten. Also man kann jetzt nicht sagen, Afrika hängt hinten runter, Australien oder Asien, sondern sie sind auf der ganzen Welt praktisch mit ihren Namen und Brands sehr gut vertreten. Ich glaube, wer in Urlaub fährt, der findet auf jeden Fall sein Magnum-Eis und muss da nicht lange suchen. Und eine letzte Zahl, die sie mir noch aufgetaucht sind, ist, sie wollen im übernächsten Geschäftsjahr, also nicht das, was jetzt erst kommt, sondern das danach, zwischen 800 Millionen und 1 Milliarde Free Cashflow generieren. Ich glaube, das ist so eine Fantasiezahl. Was bringt mir das, was in 2028, 29 kommt? Ich glaube, das ist so, daran kann man sich mal orientieren, wo sie vielleicht hinwollen, ob das jetzt klappt und so, das wird sich erst mal zeigen. Und zur Dividende gibt es keine Zahlen, habe ich nichts gefunden. Sie werden wahrscheinlich erst mit der Zeit entscheiden, wird es eine Dividende geben und wie hoch die sein wird. Vielleicht kann man sich auch an der Dividende ca. 60% bei Unilever orientieren, aber genaues habe ich leider nicht gefunden. So, jetzt hast du ja vorhin schon eingeleitet. Was sagt uns das, diese Zahlen? Die Brands kennen ja viele. Lass uns ein bisschen über die Chancen und Risiken reden. Hast du dir ein paar Punkte aufgeschrieben, die wir mal ansprechen können?
Ja.
Außer Kakao hast du schon gesagt, obwohl der Kakaopreis ja deutlich besser geworden ist. Das hatte letztens auch ein Unternehmen, ich weiß gar nicht, welches es war, die versucht haben, Preiserhöhungen durchzubringen mit dem Hinweis über die gestiegenen Kakaopreise. Dabei haben die sich ja nun wirklich schon deutlich erholt, aber manche Mühlen mahlen langsam.
Ja, also grundsätzlich ist das mit dem Kakao jetzt nicht zwangsweise was Negatives. Das ist der Grund, warum Unilever diesen Spin-off vornimmt, ist einfach, damit man sich fokussierter aufstellen kann und bessere Margen haben kann. Und deshalb gibt es den Spin-off. Also man kann sich da ein bisschen fokussierter aufstellen, man hat bessere Margen und das ist für ein Unternehmen eben gut. Was aber auch, das muss man auch mal erwähnen, was für Unilever unheimlich wichtig ist, ist, dass dieser Spin-off gut verkauft wird. Also man muss den ja verkaufen, deswegen diesen Brand, den du angesprochen hast, wie das Logo aufgemacht ist, auch The Magnum Ice Cream Company, auch der Ausdruck, das ist alles ganz bewusst so gewählt worden, dass die Menschen natürlich nicht verkaufen. Zum Beispiel, wenn ich alleine den Namen schon habe, den Orion Office REIT beispielsweise bei Realty Income, das ist total nichtssagend, und viele werden dann wahrscheinlich aufgrund des Namens vielleicht gar nicht tiefer reingehen. Aber bei einer Unilever, wenn ich schon Magnum höre, dann werde ich mich vielleicht einfach auch mal als Investor eher damit beschäftigen. Das ist jetzt total Psychologie, aber super clever gemacht von Unilever. Auf der Seite muss man dann sagen, du hast Magnum Cornetto angesprochen, Ben & Jerry's auch ein sehr bekanntes Eis und Walls kennen auch vielleicht eine. Dann einige, dann haben wir lokale Namen, so Langnese und so ein Kram. Aber es ist natürlich grundsätzlich erstmal so, dass es hier um den Fokus und um Margen geht, erstmal dazu. Und um jetzt mal Risiken oder erstmal Chancen anzusprechen, wir haben erstmal eine Preissetzungsmacht, weil man einen sehr guten Stand am Markt hat. Also über 20% Retail-Marktanteil ist wirklich sehr, sehr gut. Also das wird der Big Player auf dem Markt, was Eiscreme angeht. Und dann haben wir natürlich Markenstärke, super starke Marken. Da muss erstmal jemand überhaupt reinkommen. Was wir immer wollen, was ich auch meinen Kunden immer weitergebe, wir wollen Brands haben. Und Charlie Munger hat es immer gesagt, du brauchst ein Unternehmen, was einen Wettbewerbsvorteil hat. Und im Bereich Eis haben wir hier einen riesigen Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu anderen. Das muss man einfach mal sagen. Ich muss trotzdem aus meiner Sicht natürlich sagen, ich möchte das erstmal beobachten. Das mache ich sonst nicht sonderlich oft. Aber ich wurde da schon ein bisschen mit abgeholt, auch mit dem Namen und mit dem Spin-off, wie das hier vermarktet wurde. Dann haben wir ein eigenes Kühl- und Ökosystem. Also bis zu 3 Millionen, um die 3 Millionen Truhen, glaube ich, habe ich gefunden. Und das bedeutet von der Lieferung bis in den Laden, ja, dass das ganze Ökosystem passt und ist sehr gut aufgebaut. Und das ist halt
Ich würde
eben.
das sogar als Burggraben bezeichnen.
Ja, genau, das ist ja das, was Charlie Munger sagt. Der Brand ist ein Burggraben, aber dieses Kühl-Ökosystem genauso auch. Und das ist eben wieder ein Vorteil. Und natürlich finde ich immer, es gibt Unternehmen, die verdiversifizieren sich auch. Und jetzt ein bisschen mehr Fokus zu haben in zwei Unternehmen, kann auch ein großer Vorteil sein. Man sagt ja auch, da hat es öfteren mal gehört, wenn Alphabet zerschlagen wird, dass die einzelnen Teile vielleicht sogar noch besser laufen würden. Und deswegen ist es vielleicht sogar nicht so gut, wenn die Amerikaner da irgendwie so extremen Druck ausüben. Aber in diesem Fall kann ich mir vorstellen, dass es wirklich gut funktionieren kann, weil diese Brands eben stark ist, gutes Ökosystem und die Supply Chain funktioniert dann natürlich auch deutlich besser. Was man aber jetzt sagen muss, ist natürlich, das habe ich eben schon angesprochen, wir haben eine Saisonalität. Das bedeutet im Sommer oder in den Sommerzeiten, je nachdem, in welchen Ländern natürlich, wird deutlich mehr Eis verkauft. Und das muss man bedenken. Das heißt, in unterschiedlichen Quartalen wird hier deutlich mehr reinkommen und gleichzeitig sind auch immer wieder die Rohstoffe etwas schwankend. Und damit muss man natürlich rechnen, dass also Milch, Zucker, Kakao, das hat natürlich einen Einfluss drauf. Das muss man betrachten. Langfristig gleicht sich das in der Regel aus. Aber man hat halt diese Dinge wie Energiekosten, Kühlkosten, das ist relativ teuer, deswegen auch die Margen geringer, wie jetzt im Vergleich zu den anderen Produkten, die Unilever hat. Das muss man ansprechen und das ist dann Hinblick auf die Bruttomargen etwas zyklisch und dann kann man noch ansprechen, ich sehe das fast nicht so, das wird überall aber genannt. Wir sehen jetzt in den USA auch auf politischer Ebene diese Gesundheitstrends. Man will überall reingehen und sagt, ob das jetzt Lay's-Chips sind oder was weiß ich, haben wir gesehen, der CEO sagt zum Beispiel, wir werden jetzt kleinere Packungen haben, bestimmte Öle werden nicht mehr verwendet, es soll nicht so fettig sein und so weiter. Und diese Trends schwappen natürlich auch auf die Magnum Ice Cream Company dann über. Und da muss man natürlich schauen, welche Auswirkungen hat das. Dazu hat aber mal Warren Buffett was Interessantes gesagt, als es, ja, da ging es um Kraft Heinz. Die Aktie hat ja jetzt wohl mal nicht so gut funktioniert bei ihm, das ist klar. Aber er hat gesagt, wenn man langfristig sich das Essverhalten oder Konsumverhalten der Menschen anschaut, verändern sie sich nur sehr, sehr wenig. Das heißt, man muss, und das wissen wir ja alle selbst, wenn man sich wirklich verändern möchte, dann muss man schon hart eingreifen und muss schon ganz klare Strukturen fahren. Das heißt, mit dieser Nachfrage nach GLP-1-Medikamenten von einer Eli Lilly, Novo Nordisk und so weiter und so fort zum Abnehmen, es kann sein, dass dadurch weniger Nachfrage kommt. Ich glaube ja, dass die Menschen weiterhin immer dicker werden und sich schlechter ernähren. Ich habe in den USA gelebt und da wird schon ganz extrem konsumiert und ich sehe das Ganze wirklich überschwappen. Und das dritte Risiko von meiner Seite, was ich jetzt noch nennen würde und Alex wird gleich so ein bisschen ergänzen, und da noch was zu sagen, ist halt eben dieses Spin-off-Thema. Das ist ein gewisses Risiko, natürlich. Deswegen muss das immer von der Mutterfirma gut verkauft werden von Unilever. Ich habe das Gefühl, das haben sie ganz gut gemacht in diesem Fall. Meistens beschäftige ich mich eben nicht damit, habe auch nicht die große Erfahrung. Aber das Spin-off-Thema ist so ein Thema, wo dann die Menschen sagen, nee, nee, habe ich keine Lust, mich mit zu beschäftigen, verkaufe ich ab. Ich kann mir hier vorstellen, dass es nicht ganz so extrem wird und dass man, wenn es abverkauft wird, bei einem guten Unternehmen sogar ein paar Anteile nachlegen kann. Wie du schon gesagt hast, fand ich ein spannender Punkt, dass man da eher nachkaufen könnte, so in einem Zeitraum von einigen Monaten und sich damit vielleicht eine gute Überperformance reinholen könnte mit einer Marke oder einer Firma mit starken Marken. Und damit leite ich nochmal über zu dir. Du kannst uns vielleicht auch noch deine Meinung dann dazu sagen. Und vielleicht mal so ein paar Bewertungen oder dein eigenes Vorgehen jetzt mal beschreiben. Ich werde erstmal halten, dazu kann ich ja gleich auch noch mal was sagen. Alex.
Okay, du könntest sie mir auch für einen super günstigen Preis verkaufen. Wäre noch eine Option.
Ich
Kannst du auf jeden Fall noch mal in die Gedanken gehen.
könnte sie dir auch schenken, aber
Ja.
werde es nicht machen.
Also ein Punkt, den ich gefunden habe, auf den ich selber irgendwie gar nicht gekommen bin, hat ein Analyst gesagt, bei diesem Unternehmen handelt es sich, und das ist eher selten am gesamten Aktienkosmos, den wir kennen, um ein Unternehmen, was nur eine einzige Produktkategorie hat.
Ja,
Das
stimmt.
klingt jetzt erstmal irgendwie nicht so spannend, aber ja, sie sind bei den Brands und so breit diversifiziert, auch von der Markterfassung, Marktführerschaft und im Premium-Segment, aber man hat am Ende nur Eis. Keine Kaugummis, keine Schokolade und, und. Auf der anderen Seite sehe ich dort auch eine Chance, indem man zum Beispiel jetzt eher als früher bei Unilever die Möglichkeit hat, kleinere Brands auch als Eis rauszubringen. Das sind dann eher nicht die, die es selber machen können, so wie zum Beispiel Starbucks seinen Kaffee über Nestle vertreiben lässt zum Beispiel, ja. Oder dass eben ein Unternehmen kommt, was sagt, wir können uns jetzt keine eigene Eissorte leisten, weil es eben ein riesen logistischer Aufwand ist, sondern man gibt das als Lizenzgeschäft ab. Das wäre durchaus etwas, das man also mit der Magnum Ice Company zusammen realisieren könnte. Eben das für kleinere Unternehmen, Konzerne, nicht ganz so für die Großen, die das alles irgendwie selber macht. Also Nestle braucht da sicherlich keine Unterstützung oder so Mondelez und so, aber andere, die es vielleicht nicht können. Und ein Punkt, den ein Analyst noch geschrieben hat, ist, er sieht jetzt den Vorteil und den Nachteil irgendwie als neutral für beide Unternehmen. Also Es wird kein Pluspunkt für die Ice Company sein und auch kein Nachteil und ebenso das gleiche für Unilever. Er sieht eher das Problem, dass Unilever das Unternehmen abspaltet von seinem ganzen Kosmos, was den größten Wettbewerbsvorteil hatte. Aufgrund eben der Marktdurchdringung und sie es praktisch nur machen, weil die Margen nicht so hoch sind. Ja, kann also sich später auch mal zum Nachteil entwickeln, weil die Marge, ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt, soll sich erstmal nur um 1% anheben bei Unilever. Also für 1% ist man schon bereit, so einen starken Brandpart abzustoßen. So, ansonsten Risiken, ich glaube, der Markt wächst auch im No-Brands-Bereich, viele Eigenmarken, das sieht man auch bei uns. Ich habe das Gefühl, hier in Thailand ist jetzt sicherlich nicht maßgeblich, aber die Eistruhen sehen anders aus wie früher. Es gibt nicht mehr die Langnese Magnum Eistruhe, sondern in der Truhe liegen dann auch eigene Brands von anderen Firmen, auch meistens nur nachgemachte Magnums, die natürlich sowieso nicht schmecken. Aber es ist eben die Aufgabe, den Platz auch beizubehalten. Und du hattest es schon angesprochen, das Segment Gesundheit, also Zucker, Fett und Proteine und Probiotika und der ganze Kram, was alles da draußen gibt, da kann sicherlich Unilever noch deutlich mehr, also nicht mehr Unilever, sondern jetzt eben die Magnum Ice Company, deutlich mehr agieren. Vielleicht gibt's ja bald ein Eis, dass man eben nicht mehr die Spritze braucht. Stell dir jetzt mal vor, du lutschst dich dünn. Also das wäre doch mal eine Idee, sowas rauszubringen. Und ich habe noch eins aufgeschrieben, das ist wahrscheinlich noch nicht jedem aufgefallen, aber Ben & Jerry's hat auch ein Reputationsrisiko. Der Gründer, der noch aktiv ist bei Ben & Jerry's, nutzt die Marke. Also warum er noch aktiv ist dort, weiß ich nicht. Wahrscheinlich will er nicht weg und Unilever wird ihn nicht los. Er nutzt die Marke praktisch für seine eigenen politischen Ansichten. Mittlerweile hat er da auch schon viel Gegenwind bekommen. Ich glaube, es ist nicht der richtige Ansatz, das so zu nutzen. Man sollte sich wirklich aufs Geschäft konzentrieren. Das sagt Unilever auch immer wieder. Und er ist halt irgendwie so ein Fanatiker, der immer wieder also er wollte zum Beispiel ein spezielles Gaza-Eis, habe ich gelesen, entwickeln, um damit irgendwen zu unterstützen. Ich glaube, die Unterstützung kann man auch anders machen. Und wie gesagt, die streiten sich da immer wieder. Das ist natürlich auch so ein Ding, ja, hätte man anders lösen können, vielleicht schon länger. Und ansonsten ist bei jedem Spin-off noch ein Risiko. Man weiß nicht genau, wie die Bilanz aussieht. Also was gibt Unilever der Magnum Ice Company mit, in dem Fall Schulden? Wie hoch werden die wohl? Es ist wohl ein Faktor mit 2,4 angegeben worden. Wir haben ja gesprochen, die wollen 900 Millionen Free Cashflow machen im Jahr 28. Und da ist die Frage, wie sehen die Schulden aus, die man bis dahin weiter aufbaut? Kann man sie abbauen? Man startet in der Regel mit eher schwierigen, die Steinen, die in den Weg gelegt werden. Und da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten müssen, ob das interessant wird oder nicht. Weil wenn du gleich so einen Klotz am Bein hast, dann ist es echt schwer, dort frei aufzuspielen, ne? Und das andere hast du schon gesagt, Saisonalität und Kosten, da brauchen wir nicht nochmal drauf eingehen. Rohstoffpreise wie Kakao und Kaffee spielen auch eine große Rolle. Aber ich glaube, dass dann die Unternehmen gut aufgestellt, das entsprechend handeln zu können. Also mir ist aufgefallen, dass das Magnum mittlerweile, habe ich geguckt, gestern nur noch 80 Gramm wiegt bei uns. Weiß nicht, wie das in Deutschland ist, muss mal schauen. Ich hatte früher das Gefühl, du packst so ein Magnum aus, dann hast du so ein Oschi hier in der Hand und dann hast du abgebissen. Jetzt wirkt das normale Magnum wie früher so ein Magnum Mini. Also ich glaube, da gibt's bald wieder eine 100 Gramm Version, die natürlich dann riesen Marketingaktionen und so weiter, jetzt wieder das größte Magnum aller Zeiten und dann auch mehr kostet. Aber bis dahin, glaube ich, müssen wir uns mit einem immer kleiner werdenden Eisanteil in dieser Packung. Minis werden wahrscheinlich bald nur noch so groß sein, ohne Stiel, die man sich einfach nur noch so in den Mund schiebt. Hat man auch schon mal gesprochen, das ist in einem Video auf deinem Kanal dieses, wie heißt es, Shrinking, also dass die Produkte praktisch immer wieder durchgemixt werden und dann die Preise und die Verpackungen dann doch dazu führen, dass man mehr Gewinn macht. Ja. So, letzten Punkt, ein paar Punkte habe ich noch aufgeschrieben zu den Chancen. Du hast schon gesagt, die Brands brauchen wir nicht nochmal ansprechen, kann man sich gerne auf der Webseite anschauen, da gibt es eine Menge Brands, wobei auf der Investor Relations Seite findet man so die Hauptbrands, ja, da findet man gar nicht die ganzen 5000 Eissorten, wie von, keine Ahnung, was gibt's da, Flutschfinger und so weiter, sondern da gibt's so Cornetto und Magnum und darunter noch ganz viele kleinere. Man ist in allen Segmenten aktiv und das beste Segment ist bei der Magnum Ice Company in der Tat die Premium Eismarken, die haben einen Marktanteil von 60%. Also wenn man nur alle Premium-Marken vergleicht, dann haben sie sogar einen deutlich höheren Anteil am Markt. Also wer gutes Eis oder leckeres Eis essen will, wie Ben & Jerry's als Beispiel oder auch Magnum, der greift dann eher zu einem ja, Markenprodukt, anstatt dass er sich was Billiges holt. Lieferkette sehe ich als absoluten Burggraben. Das sind so wie Schienen bei Eisenbahnunternehmen. Von A bis Z ist alles an der Hand von der Ice Cream Factory. Wie viele Millionen hast du gesagt? Kühltruhen haben die?
3, glaube ich. Ja,
um 3 Millionen.
3 Millionen Truhen, ja. Also in etwa, ja. Das sind die Zahlen, die ich gelesen habe. Aber muss
ja, ändert sich ja jeden Tag.
Nochmal einen Backcheck machen. Ich habe die gezählt einfach schnell.
Nee, nur kurz durch einmal gezählt, ja. Ja, genau. Lizenzierung von Fremdmarken hatte ich schon angesprochen. Das sehe ich auch als Chance, auch wenn man dort nur mit Lizenzgebühren arbeitet. Aber warum nicht? Kann man gutes Geld verdienen und seine Produktion vor allem auslasten. Darum geht es ja auch. Und ansonsten gibt es eine Menge Wachstumspotenzial, was man vielleicht unter Unilever nicht machen kann, konnte. Ne? Also man kann jetzt vielleicht Sachen machen bei Einsparungen, bei Werbung, bei allen möglichen Punkten kann man jetzt eigenständig agieren. Und dann ist die Frage, wie gut können das die Unternehmen oder das Unternehmen und wie wird sich das auswirken?
Ja.
Und dann noch ein paar Punkte zu Unilever. Da habe ich jetzt nicht so viel gefunden, eben weil viele nicht sagen, das ist super toll, was die da machen, sondern sie spitzen halt ihr Markenportfolio mit Beauty, Gesundheit, Körperpflege, konzentrieren sich weiter auf Premiumsegmente und den digitalen Handel, wollen in den USA und Indien wachsen. Wie gesagt, EBIT-Marge soll sich um 1% verbessern durch die Abspaltung. Fand ich jetzt nicht ganz so spektakulär. Und ansonsten wird die Abspaltung keine großen nennenswerten Vorteile für Unilever selbst bieten.
Ja, zumindest kurzfristig erstmal eher nicht. Langfristig muss man sehen. Du hast eben den einen Punkt angesprochen, dass man ja wirklich, aber was der eine Analyst gesagt hat, sehr spezifisch unterwegs ist, dann nur Eis quasi, Eiscreme. Auf der anderen Seite kann das auch gut sein. Also ich hast du ja auch schon gesagt, weil wenn wir also in Richtung Wachstum gehen und überlegen, dass man sich da vielleicht ganz gut aufstellt und besser wächst und einen guten Stand jetzt hier im Markt hat. Ich spreche mal einfach zum Beispiel eine Monster Beverage an. Ist mal auch bei dem Unternehmen, jetzt haben jetzt keine Dividende, ist jetzt eigentlich nicht unser beider Spezialgebiet, aber ist man auch sehr, sehr fokussiert aufgestellt gewesen und hat sich dann nach gewisser Zeit so ein bisschen diversifiziert, ja. Und das muss man dazu einfach nochmal sagen. Und zu dem Greenfield, der hat ja seit September dann sein, wie nennt sich das, Brand Ambassador Posten da verabschiedet, weil er natürlich einfach, er sagte, glaube ich, dass, ich glaube, das Wort silenced, dass die Firma in diesem Gaza-Streit und so weiter gesilenced wurde. Also ich frage mich auch immer, warum man mit einem Unternehmen so in den politischen Kampf reingehen muss, ob das dann Gründer so ansehen oder irgendwelche persönlichen Beziehungen in die Richtung haben und dann das als Sprachrohr nutzen wollen, weil sie Einfluss haben. Ja, kann alles sein. Wir haben es auch bei Elon Musk gesehen, dass der alles Mögliche versucht in diese Richtung. Ich finde es auch nicht immer ganz so optimal. Da kam ja bei Musk auch schon Kritik hoch, dass er immer sich einfach um seine Firmen kümmern soll, weil die Leute, andere Leute da investiert sind. Und der ist ja da, der Greenfield ist aber ja jetzt raus aus diesem Bereich. Und ich werde es meine Anteile Alex nicht schenken, sondern das Ganze erstmal beobachten. Und ich weiß nicht, inwiefern du auch die Beobachtung machen möchtest und dann nachkaufen möchtest. Hast du dir für so einen Nachkauf da auch schon etwas überlegt oder schaust du dir die ganze Geschichte auch erstmal an, bevor du da sagst, du kaufst danach? Und ich würde sagen, dann sind wir ganz gut durchgekommen hier.
Ja, zur Bewertung noch, ist ein bisschen schwierig im Moment, weil da ja der Großteil des Zahlmaterials fehlt. Die Aktie, wir wissen nicht, wie viele Anteile und ob sie für 20 und 22 kommen. Wir können es aber an der Marktkapitalisierung ein wenig ablesen, weil wir wissen ja, Umsatz wissen wir, EBITDA wissen wir, soll ein bisschen Wachstum geben, bla bla, Schulden müssen wir schauen, wie viel es am Ende sind, die muss man auch noch mit einberechnen. Also in Summe, wenn es gut läuft, also gut im Sinne von aus unserer Sicht, wir bekommen die Chance auf ein günstiges Unternehmen, das ist für mich gut, dann reden wir von einer schlechten Marktkapitalisierung bei unter 8 bis 10 Milliarden Euro. Wenn es schlecht läuft für uns, also gut für Unilever und sie können wirklich die Brand gut pushen zum Start und alle Leute sagen, oh, ich will mehr davon in meinem Depot und der Aktienkurs steigt, wohin auch immer, dann erreichen wir vielleicht Marktkapitalisierung von 13 bis 14. 12 bis 14 vielleicht ist so die Range. Dann ist die Aktie schon für den Umsatz, den sie macht, und für das EBITDA schon wieder teuer. So, das ist so die Range. 8 bis 14. Und genauso werde ich mich verfolgen. Also dadurch, ja, nicht weiß, was für ein Aktienkurs genau kommt und wie viele Anteile es gibt, werde ich mich an der Marktkapitalisierung orientieren. Die kann ich ins Verhältnis setzen zum Umsatz und zum Wachstum und zum EBITDA. Das heißt, zwei Punkte. Ich werde meine kleine Tranche, meine, am Ende sind es 20%, die du kriegst, von dem Volumen, was du jetzt hast, kann sich jeder ausrechnen, wie viel das im Depot ausmachen wird. Und also wenn wir irgendwo bei unter 10, weiß ich nicht, unter 11, irgendwo, also im unteren Bereich dieser genannten Range landen, am besten natürlich bei 7,5 Milliarden, was ich aber nicht glaube, sondern es wird eher vielleicht mittelmäßig, neutral am Ende ablaufen. Es wird kein Hype und kein Lose geben. Aber wenn, dann im neutralen Bereich werde ich gar nichts machen. Dann wären wir so zwischen 10 und 12. Alles, was über 12 ist, würde ich in der Tat nutzen und ich würde die paar Anteile einfach abstoßen. Dann kriegt man praktisch schon einen gewissen Aufschlag zum Launch, den sie erstmal in den nächsten 2-3 Jahren mit Quartalszahlen, mit der Bilanz überhaupt erstmal rausholen müssen. Und wenn es diesen Abschlag gibt, weil du jetzt zum Beispiel vorschnell verkaufst oder alle anderen sagen, hier den kleinen Klecks da in meinem Depot brauche ich nicht und Magnum esse ich sowieso nicht gerne und die Aktien werden übermäßig verkauft, dann ist es für mich wirklich interessant für unter 10 Milliarden Marktkapitalisierung, was in Richtung 8 vielleicht sogar geht. Vielleicht auch nicht am ersten Tag, aber in den ersten Wochen, darum geht's ja. Dann würde ich da eine vernünftige Position draus machen, so eine erste Tranche auffüllen, sodass ich sage, so wie ich eine andere Aktie als erste Tranche kaufen würde, würde ich praktisch dann aufbauen, wenn die Marktkapitalisierung um oder unter 10 Milliarden ist. Das finde ich schon okay für das, was sie abliefert und für das, was vielleicht auch 2028 dann mal kommt. Und ja, ansonsten, ja. Ich vermute mal, es wird so die Mitte, dass ich erstmal gar nichts mache, sondern gucke. Also es wird dann irgendwo zwischen 10 und 12 vielleicht landen. Ist, wie gesagt, schwierig zu sagen. Aber das ist so mein Plan. Nach unten und nach oben möchte ich mich entscheiden und abstoßen oder nachkaufen.
Ja, genau so geht es mir auch. Also wenn es zu teuer wird, allein von der Marktkapitalisierung her, dann lohnt sich ja der Ausstieg direkt im Endeffekt. Aber kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich denke, es wird Abverkäufe geben, aber nicht so extrem wie bei vielen anderen Unternehmen, weil ich glaube, dass schon ganz gut gemacht wurde, auch das hier aufzubauen, dass die Menschen vielleicht nicht so stark abverkaufen werden. Aber wir werden es sehen. Man weiß es nie. Also das kann man jetzt nicht für bare Münze nehmen, was wir hier sagen, was unsere Erwartung ist. Da müsst ihr euer eigenes Bild machen. Schaut euch die Marktkapitalisierung an, bewertet es für euch danach und dann trefft eure Entscheidung, tragt die Verantwortung dafür. Und wir haben euch alle möglichen Risiken und auch die Vorteile dargestellt. Und ich denke, damit sind wir ganz gut, haben wir ein neues Thema angesprochen, was wir noch nie gemacht haben, auch früher nicht. Und ich denke, das ist auch was für euch. Und wenn ihr natürlich andere Themen habt und sagt, hey, darüber sprecht doch mal bitte, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Auch, ob ihr gerne hättet, dass wir vielleicht mal zwei Aktien miteinander vergleichen oder nur über eine einzige Aktie reden, wenn da auch über welche. Und natürlich auch grundsätzlich Themen, weil wir werden nicht immer nur über Aktien sprechen, sondern auch grundsätzlich Themen, die mit dem Aktienmarkt zu tun haben. Und lasst auf jeden Fall mal ein Like da, teilt das Video, teilt den Podcast. Wir freuen uns sehr, weil wir Mehrwert für euch schaffen wollen. Und in diesem Sinne sind wir jetzt raus, lieber Alex, oder?
Dann vielen Dank und ich muss gleich los, mir beim 7-Eleven nochmal ein Magnum holen.
Ja, genau. Macht's gut, ciao.
Ciao.